Kräuterwelten.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. War bei euch gestern auch so ein erster richtig schöner, richtig warmer Frühlingstag? Herrlich, oder? Gut, zunächst nur eine Eintagsfliege, aber solche Tage lassen natürlich auch die Vorfreude auf Gartentage ansteigen. Und da könnte dann auch unser heutiger Gast, der Rittersporn, wunderbar dazu passen. Ob denn der Rittersporn so wirklich in die Kräuterwelten passt, da war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Aber wir werden sehen. Zuerst einmal ist der Rittersporn eine absolut wunderprächtig anzusehende Pflanze. Genau genommen müsste man ja sagen, die Rittersporne, denn von ihnen gibt es bis zu 500 verschiedene Arten. Eine schöner als die andere. Was ihnen aber allen gemein ist, sie gehören zur Familie der Hahnenfußgewächse. Und wie die meisten der Hahnenfußgewächse sind auch die Rittersporne giftig. Und so gesellte sich der Rittersporn 2015 zu Eisenhut, Pfaffenhütchen, Rotem Fingerhut oder der Eibe, nur um ein paar zu nennen, als nominierte Giftpflanze des Jahres. Und bei allem, was ich so zum Rittersporn zusammengetragen habe, auch in heilkundlicher Sicht, rate ich dringend von Selbstversuchen ab. Bei gut 500 Arten, die teilweise auch wild wachsen, dürfte eine Unterscheidung und genaue Bestimmung sicherlich eine ziemlich große Herausforderung darstellen. Den wahrscheinlich ersten Hinweis auf den Rittersporn findet man in der Materia Medica, der Abhandlung über Arzneimittel von Dioscurides. Hier bekam der Rittersporn schon seinen Pflanzengattungsnamen Delphinium. Wenn ich mir Bilder der Blüten ansehe und sie im richtigen Winkel fotografiert wurden, dann könnte man sich schon einen kleinen Delfin vorstellen, nicht zuletzt wegen des Blütensporns. Aber vielleicht ist ja auch nicht die geöffnete Blüte der Namensgeber, sondern die Knospe, wer weiß. Und weil es, wie schon gesagt, so viele Arten des Rittersporns gibt, wissen wir heute auch nicht so ganz genau, welche Rittersporn-Arten von alten Heilern verwendet wurden. Anwendungsbeispiele und Ratschläge, wie zum Beispiel von Tabernae Montanus oder einfacher gesagt Jakob Dietrich von Bergzabern, dessen Wirken zu Beginn der Neuzeit seine Höchstphase erreichte, empfahl den Rittersporn folgendermaßen. Rittersporn in Wein gesotten und den durchgesiegenen Wein getrunken, jedes Mal einen ziemlichen Becher voll und das morgens und abends, das ist des Tags zweimal, vertreibt den Schmerzen und wehet Tump des Magens, eröffnet die Verstopfung des Milzes, reiniget die Nieren und Blasen, treibt fort den verstandenen Harm und führet aus Gries, Sand und den Nierenstein. Für ihn stand fest, dass der Rittersporn zum Heilungsrepertoire eines anständigen Arztes gehörte. Alle rechtgeschaffene Wundärzte brauchen auch die Rittersporen zu ihren Wundtränken. Ein guter Trank für die großen Wurm im Leibe, die sonst mit keiner Arznei können oder mögen ausgetrieben werden. Der Saft von Rittersporen in die Geschwär der Augenwinkel getan, reiniget und heilet dieselben. Und wer jetzt glaubt, dass Abnehm-Wundermittel nur in unserer Zeit gefragt sind und das früher oder gar im Mittelalter nicht auch ein Thema war, der irrt gewaltig. Der Rittersporn galt auch in dieser Zeit als probates Mittel gegen Fettleibigkeit. Selbst Hildegard von Bingen riet zu einem Rittersporn-Aufguss, wenn ein Patient an Fettsucht litt. Klinisch bestätigt ist bis heute keine derartige Wirkung eines der Inhaltsstoffe des Rittersporns. Der Erfolg eines solchen Aufgusses könnte durchaus einfach daran gelegen haben, dass die Einnahme zu einer leichten Vergiftung geführt hat, damit zu Durchfall und Übelkeit und je nachdem, wie lang das Ganze gedauert hat, damit zu einer Gewichtsabnahme. Und wenn wir schon bei Vergiftungserscheinungen sind, dann noch ein kleiner Hinweis zur Giftigkeit des Rittersporns an sich. In frischem Zustand sind alle Teile der Pflanze schwach giftig. Ob der Rittersporn auch als sogenanntes Kontaktgift gilt, also die Aufnahme der Inhaltsstoffe über die Haut durch Berührung wirken kann, dazu habe ich unterschiedliche Aussagen gefunden. Die einen meinen ganz klar ja, die anderen auf gar keinen Fall. Wenn wir nun also Teile der frischen Pflanze aufnehmen würden, würden diese sich mit Herz-Kreislauf-Problemen, mit Hautreizungen, mit Bewegungsschmerzen und Durchfall bemerkbar machen. Ganz anders sieht es jedoch im getrockneten Zustand aus. Die giftigen Inhaltsstoffe verlieren sich und es heißt, man könnte ihn getrocknet, zerrieben und in Wasser aufgelöst, sogar gegen Husten, Sodbrennen und Verstopfung einsetzen. Völlig ungiftig zeigt sich dagegen die homöopathische Anwendung von Staphysagria. Ich sehe gerade die eine oder den anderen vor mir, die jetzt gerade aufhorcht und sagt, ach, das ist Rittersporn? Ist es, genauer gesagt, eine der unzähligen Arten des Rittersporns, das Delphinium Staphysagria oder auch Stephanskraut. Und die Grundlage für das homöopathische Staphysagria sind die Samen davon. In dieser Form findet es auch noch regen Gebrauch. Homöopathen setzen es gerne bei Prostatabeschwerden, bei Blasenentzündungen, Schnittverletzungen, Karies und Gerstenkörnern ein. Auch bei Psoriasis, also Schuppenflechte. Und wie heißt es? Wenn diese durch innere Unruhe ausgelöst wurde. Wenn sie wurde, so. Also meiner Erfahrung nach wird die schon fast ausschließlich durch innere Unruhe ausgelöst. An das Synonym sich in seiner Haut nicht wohlfühlen angelehnt. Und da ist der Übergang zur Psyche und Staphysagria schon perfekt vorbereitet. Die Psoriasis-Patienten haben meist ein Thema, das sie beschäftigt, sie bedrückt, ihnen zu schaffen macht. Und der momentan einzigste Entgiftungsweg davon ist die Haut. Dann gibt es aber diejenigen, die es sehr wohl rauslassen können. Allerdings in eher ungesteuerter Form. In Form von Wutausbrüchen, starker Gereiztheit oder gar mit der Neigung, Dinge durch die Gegend zu werfen. Hier kann Staphysagria helfen, einen Ausgleich zu schaffen, also ein seelisches Gleichgewicht oder die innere Ausgeglichenheit zu fördern. Überhaupt war es ziemlich beeindruckend, sich mit dem Staphysagria-Typus aus homöopathischer Sicht einzulesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Menschen gibt, die sich hier wiederfinden. Wen von euch das jetzt schon ein bisschen triggert und neugierig gemacht hat, der darf mir gerne schreiben. Ich teile den Artikel sehr, sehr gerne. Und wenn wir jetzt an die Kraft auf der seelischen Ebene von Staphysagria denken, dann bekommen wir auch gleich einen Geschmack von dem, was es wohl auf der Räucherkohle bewirken wird. Vorab, ich habe ihn noch nie verräuchert. Was ich aber diesen Sommer definitiv nachholen werde. Mein Buch mit den Räucherpflanzenprüfungen, angelehnt an die homöopathische Arzneimittelprüfung, wächst und wächst und der Rittersporn steht schon in der Warteschleife. Also blieb mir vorerst nichts anderes übrig, als mich in vorhandene Räucherliteratur bezüglich des Rittersporns einzulesen. Und jeder und jedem, der gerne räuchert, kann ich nur empfehlen, neue Pflanzen auf der Räucherkohle selbst zu erforschen, zu schauen, was genau macht diese Pflanze bei und mit mir. Der Rittersporn, so heißt es, entspannt und verschafft eine wohlige und angenehme Atmosphäre. Er hilft bei Stress, bei Nervosität und bei psychischen Anspannungen allgemein. Und das macht er wohl so gut, dass er auch bei Schlaflosigkeit oder Schlafproblemen vor dem Zubettgehen gut verräuchert werden kann. Und als kleines Zuckerle obendrauf fördert er wohl unsere Traumkraft. Ich bin sehr gespannt auf die erste Räucherung mit dieser Pflanze. Was man über eine gemeinhin nur Gartenpflanze nicht so alles erfahren kann. Und auch und gerade bei den eher giftigen Vertretern und Vertreterinnen unserer wunderschönen Flora darf einem durchaus auch einmal der Gedanke kommen, hey, egal was in dir so alles steckt, du bist einfach wunderschön. Ich schau dich gerne an und wenn's sein soll, dann komme ich auch ins Gespräch mit dir. Aber auch wenn man das natürlich genauso sehen kann, heißt das nicht, dass man nicht weiterhin neugierig sein darf und mehr erfahren möchte. Ich werde den Rittersporn auf jeden Fall künftig mit ganz anderen Augen sehen und mich von ihm an Dinge erinnern lassen, die wir alle nur allzu gut brauchen können. Den Abschluss dieser Episode macht ein Gedicht von Karl Heinrich Wackerl, der in seinem heiteren Herbarium den Rittersporn ebenfalls mit aufgenommen hat. Und das ist ein Gedicht, das ich nach meinen Recherchen zum Rittersporn sehr viel mehr verstehe als zuvor. Als Georg mit dem Drachen focht, da hat der Wurm es not vermocht, dass ihm mit dem letzten Biss das Sporenrad vom Stiefel riss. Der Heilige, so arg versucht, hat nicht gelästert, nicht geflucht. Und dafür wuchs zu seinem Ruhme aus jenem Sporn die blaue Blume. In diesem Sinn wünsche ich euch ein wunderprächtiges Wochenende und wie immer, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.